Und nun zu dem Predigttext des heutigen Sonntags, der in Markus 2 steht, Vers 1 bis 12. Und da geht es um das Wort vom Seelenheil. Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, und machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und gedachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Meistens wird ja über diesen Text der Fokus auf die vier Leute gerichtet, die diesen Gelähmten zu Jesus brachten. Ganz gewiss ist das wichtig. Aber darum geht es in Wahrheit gar nicht in diesem Text. Es geht nicht nur um die freundliche Mitmenschlichkeit, sondern es geht um diese Botschaft, die zum ersten Mal unter Israel so deutlich zu hören war: Das Heil Gottes für euch ist da. Sündenvergebung ist da, ohne Verdienst, durch Gnade. Der Heiland ist mitten unter euch. Manchmal frage ich mich ja auch, mich selbst oder vielleicht auch im Blick auf das christliche Leben: Wem sind wir eigentlich verpflichtet? Den Menschen oder Gott? Reden wir den Menschen zum Munde oder verherrlichen wir Jesus, was er zu den Menschen zu sagen hat? Geht es uns um das anständige Wohlleben der Mitmenschen und unser eigenes? Oder geht es uns um das Recht, das Besitzrecht Gottes auf unser Leben? Das sind ja immer wieder Alltagsfragen, nicht? Daran entscheidet sich ja alles, wie wir mit dem Nächsten umgehen, wie wir mit Situationen umgehen. Um wen geht's eigentlich? Geht's um uns oder geht's um Gott? Es geht um Gott. Es geht um Jesus. Es geht nicht um uns. Es geht um seine Verherrlichung. Es geht um seine Gnade. Es geht um seine Erlösung für uns. Ihm sollen und dürfen wir Recht geben. Wir haben ja gelesen, da standen auch ein paar Schriftgelehrte, die immer mit dem Finger auf jeden Buchstaben redeten und sagten: Da, genau der Buchstab, ja, da, 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 da. Sie hatten ja keine andere Möglichkeit. Menschen ohne den Heiligen Geist müssen sich immer an Buchstaben festhalten. Aber was sagt der Herr Jesus? Der Buchstabe tötet. Der Geist macht euch lebendig. Und darum war dieses Angebot hier im Raum: Seelenheil. Er sagte ihnen das Wort. Wir müssen zuvor, bevor wir auf diese Begebenheit eingehen, deutlich machen, dass es um den Willen Gottes ging, Kontakt mit seiner Schöpfung zu suchen und zu haben. Diese Begebenheit macht ja deutlich, dass Gott Gemeinschaft mit dir und mit mir sucht. geht um nichts anderes. Ein Zeugnis, Gott will, dass ich gerettet werde und in sein Reich komme. Das wollte er die ganze letzte Woche in deinem Leben. Es ist gar nicht interessant, was du gearbeitet hast und was du gemacht hast. Es ist nur interessant, was Gott in Verbindung mit dir erleben konnte. Das war sein Anliegen. Und das ist sein Anliegen. Es geht um ihn, es geht nicht um uns. Wir dürfen und sollen mit in sein Leben, in sein Wirken eingespannt, hineingezogen werden. Er will den Menschen uns von der zerstörerischen, trennenden Last der Sünde befreien. Wir haben ja viele Beispiele in der Schrift, was das so alles bedeutet. Ich lese uns mal nur so ein paar vor. Da steht zum Beispiel im Galater 5, was uns so trennt von Gott, ja? Da steht, da trennt uns zum Beispiel Neid, Zorn, Zank, Hader, Zwietracht. Das trennt uns alles von Gott. Und Gott hat kein Interesse an diesem Getrenntsein von ihm. Er will das aus dem Mittel räumen, was wir nicht können. Ein neidischer Mensch, der kann nie sich ändern. Jemand, der zänkisch ist, kann sich nie ändern. Er hat die Kraft gar nicht in sich. Er hat gute Vorsätze. Er will es besser machen, aber er macht es nicht besser. Er macht es vielleicht versteckter, aber nicht besser. Unreinigkeit, Abgötterei, Zauberei, Menschen, die an Esoterik gebunden sind, die können sich nicht davon befreien selbst. Denn sie haben ja nur dieses Leben. Auf der Hehefahrt sagte ich auch zu meiner Frau, ist das nicht erschütternd? Die Menschen suchen alle in dem Diesseits ihr Leben. Und sie denken nicht daran, dass sie morgen nicht mehr hier sein können. Das ist doch alles nur Begleiterscheinung in dieser Welt. Das ist doch nicht das Leben. Niemand kann sich von dem Zugriff auf das Materielle, auf das Diesseits befreien, wenn nicht Gott selbst es tut. Darum hielt er Ausschau nach der Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen, um sie davon wegzureißen, wo sie vergeblich Leben suchen. Im Matthäus-Evangelium sagt der Herr Jesus ja auch, Matthäus 15, das ist ja das, was den Menschen kaputt macht und verunreinigt. Da möchte ich ihn endlich mal losreißen. Was da aus dem Herzen kommt, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung, das macht ihn kaputt. Das sind all das die Stücke, die den Menschen in die Fänge des Satans bringen. Jesus kam nach Kapernaum und sagte ihnen das Wort. Jetzt ist die Lösung da. Ihr sollt frei sein davon. Wie? Indem ihr euch besser mehr anstrengt? Nein, indem ich euch eure Sünden vergebe. Etwas Neues tue, die Kraft des himmlischen Vaters in euch setze. Und diese Kraft des Heiligen Geistes tut nichts Böses, nichts Unreines. Sie ist vollkommen. Sie kann nicht sündigen, darum braucht ihr den Heiligen Geist. Das ist so die Botschaft, die dann Kapernaum rüberkommen sollte und die in den Menschen sehr stark arbeitete. Obwohl Gott recht hätte, wenn er den abtrünnigen Menschen bestrafen würde und ihn beiseite stellen könnte und sagt, mach doch, was du willst, tut er es nicht. Im Psalmwort steht, Psalm 14, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott fragt. Können wir uns ja heute Morgen auch abfragen. Waren wir klug in der letzten Woche? Haben wir immer nach Gott gefragt? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich gehöre doch dir. Ja, der Herr schaut auf uns und prüft, ob wir so klug sind und nach ihm fragen und uns an ihn binden lassen. Er sucht nicht unser Verderben, unseren Untergang, obwohl wir das manchmal so meinen in schwierigen Lebenssituationen. Wo ist denn der Herr? Warum passiert mir denn das und jenes? Warum komme ich denn mit der Gesellschaft nicht klar und mit den Dingen dieser Zeit? Der Herr schaut, ob ich im Sinne des Wochenspruches zu ihm bete und meine Hoffnung auf ihn setze und sage, Herr, heile du mich, denn dann bin ich heil. Du, nicht ich. Ich will mich nicht selbst führen. Heile du mich. Hilf du mir. Dann ist mir echt geholfen. Darum schaut Gott vom Himmel auf uns, ob jemand klug ist und sowas betet. Seine Hoffnung ganz auf ihn setzt. Ja? Also er hat nur das Gute für uns im Sinn. Warum? Warum sagt er nicht, bemühe dich, gut zu werden? Warum ruft Gott und sagt, verlass dich auf mich, ich mache alles gut? Weil er auch Zeugnis über unserem Leben gibt und gab. Und schon nach der Sintflut sagte, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn die Feststellung lautet, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Da ist nichts mehr zu wackeln dran. Da ist keiner, der Gutes tue. Er kann es nicht. Er ist böse von Kindesbeinen an. Darum lädt Gott nicht ein und sagt, nun versuch mal besser zu werden. Sondern er sagt, ich will eine Hilfe schaffen, denen, die sich danach sehnen. Gott suchte einen anderen Weg, den Menschen das Tor zum wirklichen Leben zu öffnen, den Menschen, der von der Sünde gezeichnet ist, zu erwerben und unter seine Fürsorge zu bringen. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder, heißt es auch in einem Psalmwort. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Gott, der Herr, der Mächtige, er redet und ruft der Welt vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang. Und Gott hat diesen anderen Weg für uns gefunden. Jesus Christus ist die Stimme Gottes. Darum in Kapernaum, er sagte ihnen das Wort. Jesus, die Stimme Gottes. Jesus, das Handeln Gottes an uns. Und die Antwort Gottes auf unser Leben, auf das, was wir brauchen, um in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer stehen zu können. Darum steht auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief, und das dürfen wir ganz neu für uns persönlich entdecken, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und in vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen geredet durch den Sohn, die Stimme Gottes, durch Jesus, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Diese Erlösungsrede zum himmlischen Erbe und dem ewigen Leben sollten alle Menschen, die nach Heil ihrer Seele suchen, hören. Das Leben, ja, das heißt die Gesundheit der Seele, ist für alle da. Haben wir noch den Text im Ohr, den ich verlesen habe, als Jesus sagte zu dem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben? Und die anderen haben gesagt, was ist denn das? Wer kann denn Sünden vergeben außer Gott? Abgesehen davon haben wir den hergebracht, dass er ihn gesund macht. Eine gesunde Seele ist das Erste, als Anhängsel auch noch einen gesunden Leib, wenn es sein soll. Dir sind zunächst erstmal deine Sünden vergeben. Dein Leib, der bleibt ja sowieso hier auf der Erde. Der verfällt zu Staub. Um den reden wir nachher. Wir reden um deine Seele, die von Sünden beladen ist. Und die muss frei werden für die Ewigkeit, denn es kann ja in der kommenden Woche schon die Ewigkeit für dich beginnen. dann spielt nicht mehr die Gesundheit deines Leibes die Rolle, sondern ob du frei bist in der Seele für Gott. Niemand soll in der Hoffnungslosigkeit und Finsternis dieser Welt bleiben, sondern er soll das Licht zur Freude, zur echten Freude. Ach, es ist oft so traurig, wenn man sieht, wie sich die Menschen Freude bereiten wollen. Und was das für Freuden sind. So nichtige, kleine, vergängliche Freuden. Aber die große Freude aus Gott, diese Freude, mit ihm leben zu dürfen, die versiegt bei vielen, ist gar nicht so da. Horcht man eure eigenen Gespräche hinein im Alltag, dann werdet ihr merken, was eure wahren Freuden sind. Wovon redet ihr? Was bewegt euch? Bewegt euch die neue Geburt in Jesus Christus? Das ewige Leben? Die Dankbarkeit, jeden Tag aufs Neue zu ihm zu gehören? Oder sind es die profanen Dinge des Alltags? Ja, man darf sich auch mal so kontrollieren, mal sich selbst so hinterfragen, mal hineinhören. Wir machen das gerne bei anderen Menschen. Aber für sich selbst darf man das auch mal tun. Um herauszufinden, womit man eigentlich beschäftigt ist. Traurigkeit und Todesstimmung sollen verbannt sein aus unserem Leben. Verurteilung des Menschen ist hierbei nicht angesagt, sondern Seligkeitszustand. Du und ich, wir sollen selig sein. Eine Demonstration der Liebe Gottes in dieser Welt, damit andere ermutigt werden, sich auch zu diesem Gott zu halten. Darum steht ja geschrieben in Johannes 3, Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werden soll. Das ist die Botschaft, so vorab mal vor diesem Geschehen, was wir gelesen haben, gerade im Evangelium über die Heilung des Gelähmten. Die Botschaft ist für alle Kinder Gottes, dass sie die Rettung in die Welt tragen sollen, nicht die Beurteilung, Verurteilung der Menschen, was sie alles machen, was die alles sind. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Das hat sich Gott auch nicht zur Aufgabe gemacht, sondern er kam, um zu sagen, du kannst gerettet sein. Die Botschaft des Lebens. Jesus Christus sollte das Opferlamm werden und ist es auch geworden. Sein Blut wurde vergossen zur Tilgung aller Schuld. Und er gab auch ein Beispiel und sagt, schaut mal, so wie es einst in der Wüste gewesen ist beim Volk Israel. Die Menschen waren gebissen von giftigen Schlangen und sollten sterben aufgrund ihrer Sünde. Wer aber auf die erhöhte Schlange blickte im Glauben und Gott vertraute, der sollte gerettet werden. So bin ich auch gekommen, Menschen so, um mich zu opfern für euch, damit ihr auf mich, auf das Kreuz schaut. In manchem seelsorgerlichen Gespräch muss ich immer wieder daran erinnern und bitten und einladen, bitte blick doch mal auf das Kreuz. Schau doch mal innerlich auf Jesus, der da am Kreuz hängt. Dann passiert etwas in deinem Herzen, dass deine Sorgen gar nicht mehr so groß sind, wie sie dir erschienen sind. Blick doch mal auf den, der dich befreit hat. Warum schaust du mal woanders hin? Warum ärgerst du dich über deinen Nachbarn? Schau doch mal auf Jesus und freu dich, dass er für deine Sünden bezahlt hat. Ja, er ist erhöht worden, so wie die Schlange in der Wüste. Und wenn du auf ihn blickst, wirst du gesund. Jesus predigte das Wort. Er kam ja gerade von einer Missionsreise aus Galiläa zurück mit seinen Jüngern. Er kam nach Kapernaum, Kfarnaum, diese Stadt, die da Dorf des Trostes heißt. Er hatte seinen Standort in dieser Stadt, in diesem Dorf des Trostes, um von dort aus den Trost Gottes unter die Menschen zu bringen und einfach sagen, ihr könnt getröstet sein, ihr Leid beladenen Menschen, legt das alles ab. Und er fing an zu predigen und viele Menschen kamen. Sie versammelten sich, um dieses Wort zu hören. Das war neu. Das Haus war voll. Keiner kam mehr von außen rein. Sicher war es ähnlich wie bei ähnlichen Götzentempeln, wo man ja auch 2 bis 3 Stunden warten muss, bevor man mal den Gott Helios sehen kann. Im neuen Museum warten die Leute gerne 3 Stunden, damit sie endlich mal Helios sehen können. Aber wartet man auch gerne 3 Stunden, um Jesus zu sehen? Das Haus war voll. Man kam von außen nicht dran, aber man wollte gerne. Er sagte das Wort den hilfesuchenden Menschen. Ihnen sollte geholfen werden. Die Wahrheit ist mit Jesus ans Licht gebracht. Er sagte, die Zeit ist jetzt erfüllt. Du brauchst auf nichts anderes mehr zu warten. Gott ist für dich da. Das Opfer ist für dich gebracht, für deine Schuld. Du brauchst nicht mehr an deinen Sünden kleben zu müssen. Du brauchst nicht mehr in die Vergangenheit zu schauen. Du darfst jetzt auf deinen Schöpfer schauen. Er ist für dich. Tue Buße. Glaub an das Evangelium, sagt der Herr Jesus. Evangelium bedeutet doch übersetzt frohe Botschaft. Frohe Botschaft heißt aber nicht, jetzt werde ich dir mal die Leviten lesen und sagen, was du für ein Kerl bist. Das ist keine frohe Botschaft. Oh, wenn der Herr alles auftischen würde, was ich war und bin, oh, da würde ich ja am Boden versinken. Mit Freude wäre da überhaupt nichts mehr drin. Er sagte aber, glaubt an das Evangelium, an die frohe Botschaft, dass jetzt die Vergangenheit übersehen ist und Gott ein Neues mit euch vorhat. Er deutete dabei auf sich, den Bringer dieser Botschaft. Ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er lud ja ein, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und das gilt doch auch heute, liebe Geschwister. Und ich denke, auch wir als Gläubige brauchen diese Botschaft erneut. Wir sind viel zu viel verfallen in eine Botschaft der Traurigkeit, in einen Stress des Christenlebens, aber nicht mehr in der Freude an Jesus. Wir erleben so vieles um uns herum, Böses, und lassen uns in die Traurigkeit der Welt ziehen, statt bei Jesus, bei dem Evangelium zu bleiben. Zu der Zeit, als Jesus das predigte, machten sich 4 Männer auf und brachten ihren Freund auf einer Bahre und wollten, dass diesem Freund, der gelähmt war, geholfen wird. Niemand ließ sie durch mit der Bahre. Jeder war begierig, selbst das Wort zu hören. Aber wer Hilfe sucht, wird sie auch finden. Auch das verheißt der lebendige Gott. Wer mich sucht von ganzem Herzen, von dem lasse ich mich finden. Und sie bekamen eine Erleuchtung. Sie gingen auf das Dach. In Israel hat man so eine Flachdächer manchmal einfach gebaut. Und da gruben sie einfach ein Loch rein, um tatsächlich ihren Freund dort vor die Füße Jesu hinabzulassen. Wer Hilfe sucht bei Gott, der findet sie auch. Gleich wie der Weg da aussehen möge. Und als Jesus ihren Glauben sah, und hier geht man manchmal auf Abwägen, indem man nur den Glauben der 4 Freunde beurteilt. Nein, nein, der Gelähmte hatte auch Glauben. Der gehört mit dazu. Als Jesus ihren Glauben sah, den Glauben nämlich, dass er tatsächlich der echte, wahre Helfer ist, da sprach er zu dem Gelähmten, dann sollst du in den Genuss dieser Erlösungsbotschaft kommen, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist alles. Das ist alles, was du brauchst. Darin wird dein Glück sich offenbaren, dein echtes Leben in Ewigkeit. Die Frage könnte ja an diesem Sonntag auch an uns gestellt werden. Haben wir diese Freudigkeit zu dieser Botschaft noch im Herzen, dass wir auch gerne unseren Nächsten zu Jesus bringen, damit er den Zuspruch der Sündenvergebung erlangt? Oder ich sag's mal etwas ketzerisch, oder wollen wir ihn bloß vom Drogenlevel runterkriegen? Oder vom Alkoholkonsum? Oder vom Nikotin? Wollen wir bloß das, was in unseren Augen nicht anständig ist, bei ihm geändert wissen? Oder wollen wir, dass er ewiges Leben hat durch Vergebung der Schuld? Es gibt ja so unterschiedliche Perspektiven, nicht? Wir schauen ja manchmal auf Menschen, die in unseren Augen arm und elend aussehen. Aber vielleicht sind die anderen, die nicht so aussehen, viel elender als dieser. Und in Wahrheit sind sie alle elend, gleich elend vor Gott. Alle brauchen Sündenvergebung. Unser Missionsauftrag, die barmherzige Liebe zu üben in unserem Alltagsleben, erfinderisch zu sein, wie andere Menschen in die Gegenwart Jesu geführt werden können, damit sie Sündenvergebung erlangen. Da, wo Hilfe gesucht wird, ist sie immer da. Nun gab es da ein paar fromme Leute, die standen auch dabei. Ich sagte schon, die Schriftgelehrten, ja, die in der Bibel sehr studiert sind. Da steht. Die sehr viele Kommentare und Bücher verfasst haben darüber, was sie über Gott denken. Aber nicht mitgekriegt haben, was Gott über sie denkt. Wie kann dieser Sünden vergeben? Ja, sie haben gar nicht mitbekommen, dass Gott unter ihnen ist. Weil sie mit ihren Gedanken über Gott so stark beschäftigt waren, dass Gottes Gedanken in ihr Herz gar nicht mehr dringen konnten. Und Jesus sagt, jeder kann doch da kommen. Gott ist hier. Und damit ihr wisst, dass Gott hier ist, sage ich einfach, nimm dein Bett und geh nach Haus. Steh auf. Damit ihr wisst, dass Gott heilt die Seele und, wo es sein soll, auch den Leib. Legt eure eigenen Gedanken ab über Gott und lasst Gottes Gedanken in eurem Herzen zu. Wir haben ja so viele Theologen. Ach, die machen sich so kluge Gedanken über Gott. Aber sie kennen Christus nicht. Sie kommen einfach mit der Bibel nicht zurecht. Wie kann Jesus Sünden vergeben? Hat er tatsächlich Dämonen ausgetrieben? Hat er Tote erweckt? Das kann doch gar nicht sein. Meine Gedanken über Gott sagen, das geht nicht so in Jesus. Vielleicht ist er auch gar nicht Gott. Nein, er ist ein großer Prophet. Deswegen können wir ihn gleichsetzen mit Mohammed oder mit Buddha. Er ist nicht Gott. Darum ist er auch nicht der einzige Weg zu Gott. Man kann ja auch über Buddha zu Gott kommen oder über Mohammed zu Gott kommen. Versteht ihr? Das sind theologische Gedanken, die heute viel grassieren und offenbar gemacht werden. Wir müssen unsere Gedanken über Gott ablegen und seine Gedanken über uns aufnehmen. Er muss zu uns reden, was ihm gefällt. Jesus sah den Glauben der vier und des Gelähmten und sagte, dir sind deine Sünden vergeben. Er sah gleichsam im Herzen derer, die dort kamen, dass sie sich diesem Gebet aus dem Propheten Jeremia anschlossen, wo es heißt, heile du mich, sonst werde ich nicht heil. Hilf du mir, dann wird mir geholfen. Denn du, so heißt es weiter in diesem Vers, bist allein mein Ruhm. Du bist mein Ruhm. In den Versen zuvor, wir greifen ja manchmal einige Verse einfach so aus der Bibel heraus, Aber in den Versen zuvor, die im Zusammenhang damit stehen, spricht ja Gott zu den Menschen, zu seinem Volk Israel und den Menschen, die dazuhören. Verflucht ist der, der sich auf Menschen verlässt. Der Fleisch für seinen Arm hält, verflucht ist der. Der bleibt einfach in seinem Chaos stecken. Aber gesegnet ist der Mensch, der sich von Herzen auf den Herrn verlässt. Und dann wird beschrieben, wie der gesegnet wird, dem die Sünden vergeben sind, der nicht mehr Gedanken über Gott haben will, sondern Gottes Gedanken in sein Herz aufnehmen will. Das ist ein Mensch, der ist wie ein Baum, das erinnert uns an Psalm 1, am Wasser gepflanzt. Denn wenn auch eine Hitze kommt, das heißt eine Anfechtung, eine schwierige Zeit, fürchtet er sich nicht. Seine Blätter bleiben grün. Er sorgt sich nicht, wenn dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Frucht. Aber bei den anderen bleibt es dabei, das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Niemand. Gott allein. Und dann kommt diese Bitte aufgrund dieser Erfahrung, ja Herr, wenn das so ist, dann heile du mich. Dann bin ich echt heil. Hilf du mir. Gott in seiner Barmherzigkeit möchte ja seine Gesinnung in unser Leben bringen. Ach, was strampeln sich die Menschen manchmal ab, Liebe miteinander zu üben. Und sie können es nicht, weil sie in sich selbst die Liebe nicht besitzen, die es braucht, um einander anzunehmen. Aber Jesus will sie geben. Durch seinen Geist Liebe, Freude und Friede. In der Vorbereitung ist mir da auch noch dieses Bild ins Gedächtnis gekommen. Manche, auch Gläubige, haben es manchmal schwer, miteinander auszukommen. Wo liegt denn der Haken, dass das nicht funktioniert? Sie kommen nicht miteinander aus, weil sie mit Gott nicht auskommen. Zuerst muss ich mit Gott auskommen und dann kann ich auch mit dem Nächsten auskommen. Erst durch seine Liebe kann ich überhaupt den Nächsten lieben. Erst durch seine Barmherzigkeit kann ich überhaupt Barmherzigkeit üben. Aber man versucht das so von Mensch zu Mensch. Es geht gar nicht. Wenn ich mit dem anderen Menschen nicht klarkomme und mich an ihm ärgere, muss ich mein Verhältnis zu Gott überprüfen. Wie das ist. Und da erstmal Ordnung schaffen lassen, bevor ich weitermache mit dem Nächsten, merken wir, ist doch alles viel einfacher, als wir denken. Darum sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt, seid barmherzig wie euer Vater, nicht weniger. Macht das nicht selber. Wie euer Vater im Himmel, so seid barmherzig. Also Anschluss, Anschluss. Gott prüft die Herzen. Er sah in das Herz und ich komme da zum Schluss. Er sah in das Herz der Leute und sagte, ja, ihr sucht wirklich Hilfe, echte Hilfe. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Höre nicht auf die murrenden Leute, sondern halte dich an den lebendigen Gott fest. Der Kranke, der so lange gelähmt war, der brauchte keine Reha-Klinik. Der stand auf, der konnte stehen. Ja, die Muskeln, die waren doch eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Wenn Gott hilft, dann ist einem geholfen. Der konnte stehen, der konnte gehen, der konnte tragen sein Bett. Das ist Gott. Und das ist das, was er in unserem Leben sein will. Und ihn sollen wir zulassen, wie er will, wie er wirkt. Dann haben wir auch eine gesegnete Woche vor uns. Denn Gottes Hilfe ist für jeden bereit. Da können wir dann triumphal mit dem Apostel Paulus auch aussprechen, der ja die Schrift zitiert über den Sieg Jesu. Da heißt es, Tod, wo ist denn nun dein Sieg? Wo? Bitteschön, hast du noch was zu sagen? Wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes war die Sünde, ja? Die Kraft der Sünde war das Gesetz. Gott sei aber Dank, der uns Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Tod, wo ist dein Stachel? Wo? Das sollen wir für unser Leben ganz persönlich fragen dürfen immer und erkennen, Gott ist anders, als wir denken. Wenn er hilft, ist uns echt geholfen. Vielleicht ist es gerade solch ein Zeugnis, was wir in unserer Welt weitergeben sollten. Was Menschen erfahren sollten, die Ausschau nach Hilfe, nach Leben halten. Vielleicht sollten sie an uns sehen, dass, wenn Gott hilft, uns echt geholfen ist. Vielleicht wartet dein Nachbar darauf. Denkst du noch an ihn? Ich habe hier ein Zeugnis gelesen, das möchte ich uns noch sagen. Das steht im Heft der Gideons. Und es ist eine wunderbare Kettenreaktion. Freude, die einmal im Herzen eines Menschen entstanden ist durch Jesus Christus, wurde hier nicht für sich behalten. Da ging es darum, dass ein 8-jähriges Mädchen und ein 12-jähriger Junge von dem Vater, der Gideon war, ein neues Testament haben wollten. Der Vater gab ihnen das, erklärte ihnen zusätzlich auch die Entscheidungsseiten auf den letzten Blättern, wie man ein Christuskind werden kann, wie man ein Gotteskind sein kann. Die Kinder behielten diese große Freude nicht für sich, sondern erzählten es ihren Freunden. Und die hatten auch aufgrund der Freude, die aus diesen Kindern strahlt, das Verlangen, auch so eine Bibel zu kriegen. Und da war so eine Mädchengruppe, 13 an der Zahl, und alle wollten sie plötzlich auch diese Freude. Was hast du für eine Freude? Wo hast du die her? Ah, da aus dem Gotteswort, aus dem Wort der Erlösung. Ja, da wollen wir auch so eine Bibel haben. Und dann kriegten diese 13 auch so eine Taschenbibel. Und sie unterhielten sich alle über die Freude. Über die Freude aus Gott. Das wurde Gesprächsthema in der Schule, in der Klasse. Und als diesen Bericht der ausbreitenden Freude der Vater dieser Kinder, die zunächst ein Neues Testament bekamen, das wieder jemand anderem erzählte, da hörte dann auch das Enkelkind dieser anderen Person zu und kriegte auch Freude. Und von Stund an, von Tag an, bat dieser Dominik und sagt, jetzt will ich immer beten. Merken wir, eine Freude an der Erlösung strahlte aus zu vielen anderen. Und das ist unsere Aufgabe in dieser Zeit. Wir sollen Botschafter sein darüber, dass, wenn Gott hilft, dann ist dir geholfen. Wenn er segnet, dann bist du gesegnet. Was lernen wir also? Wir lernen aus diesem Text, der Nächste geht mich doch was an. Heilung der Seele ist doch möglich. Und Vergebung der Sünden ist angeboten für jeden, für dich, für mich. Und das ewige Leben beginnt schon hier. Das ist auch die Botschaft, die wir mitnehmen sollen in die neue Woche. Ewiges Leben beginnt hier schon auf Erden, in unserem Herzen. Und wer an Jesus glaubt, der steht immer auf der Seite des Sieges. Frage dich selbst, hast du diese Heilung deiner Seele schon erfahren? Hast du auch schon gebetet, heile du mich, Herr? Hilf du mir? Denn du bist mein Ruhm. Wenn nicht, dann tu es doch heute. Lass Jesus zu, wie er ist. Mach dir keine Gedanken über Gott, sondern lass dir seine Gedanken schenken, damit du wirklich ins Leben hineingezogen wirst. Amen. Wir wollen anbeten und dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Wahrheit deines Wortes, dass unser Herz gar nicht so empfänglich sein will für das Gute, wie wir es oft meinen. Unser Herz ist böse von Jugend auf. Aber du hast uns die Erlösung angeboten in Jesus Christus und zeigst uns immer wieder auf, dass hier der einzig gangbare Weg zu einem glücklichen Leben ist. Und wir danken dir, dass wir es erfahren durften, Herr Jesus, dass du für uns bist. Alle Schuld ist vergeben. Ein neues hast du mit uns begonnen. Und wir möchten Botschafter an deiner Stadt sein und das Neue auch zu unserem Nächsten tragen. Lass deine Gesinnung in unserem Herzen pulsieren. Schenke, dass wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen wollen, sondern mit dem, was du uns gibst. Dass wir durchlässige Kanäle werden, die in dieser Welt Lichter sind und zu dir hin scheinen. Nicht nur mit Worten, sondern mit dem Leben. Und wir danken dir, dass du uns persönlich rufst, in dem Chaos dieser Welt, das uns umgibt, Treue zu behalten, festzuhalten an dir und deinem Wort, dass wir nicht weichen, weder zur Rechten noch zur Linken. Und ich bitte dich für alle Geschwister, dass du sie segnest. Du kennst die Woche, die vor ihnen liegt, für die Jungen, für die Alten, für die Kranken, die Gesunden. Du weißt, was ihnen begegnen wird. Oh, stärke doch ihren Glauben und ihr Vertrauen zu dir, dass sie sich nur an dir orientieren wollen. Denn du hast die Hilfe für sie schon vorbereitet. Habe Dank für deine Liebe, für deinen Segen, deine Barmherzigkeit. Ja, durch dich, Herr Jesus, sind wir heil geworden. In der Zeit und in Ewigkeit. Amen.